Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Tanz ist aus, mein Herz ist süß wie Nüsse. Und was ich denke, blüht mir aus der Haut. Wenn ich jetzt sacht mir in die Knöchel bisse, sie röchen süßer als der Sudmelisse, der rot und klingend in der Kachel braut. Sprich nicht von Tanz und nicht von Mond und Baum und ja nicht von der Seele, sprich jetzt nicht. Mein Kleid hat einen riesen breiten Saum, damit bedecke ich Füße und Gesicht und alles, was in diesem Abend kauert, aus jedem Flur herankriecht und mich misst mit grauem Blick, sich duckt und mich belauert, mich gellend anfällt und mein Antlitz küsst. Sprich nicht von Tanz und nicht von Stern und Traum und ja nicht von der Seele. Lass uns schweigen. Mein Kleid hat einen riesenbreiten Saum, drin ruht verwahrt der Dinge Sinn und Reigen. Ich wollte Schnee sein, mitten im August. Und langsam von den Rändern her vergehen, langsam mich selbst vergessen. Ich hätte Lust, dabei mir selber singend zuzusehen.
Silja Walter, der Tanz als Motiv taucht in ihren Gedichten immer wieder auf. Was ist Tanz für Sie?
Tanzen allein für sich, für mich. Ich glaube, das gibt mir eine Art Identitätsgefühl und das spielt natürlich in den Gedichten mit. Ich erlebe mich selbst. Ich erfahre irgendwie mich als ein Ganzes, als ich, etwas Existenzielles, wortlos, gedankenlos, einfach dem Rhythmus überlassen.
Sie sind ja jetzt 90 Jahre alt. Tanzen Sie noch?
Ja, selten. Aber wenn zum Beispiel unten in der Kirche Orgelmusik oder Konzert tönt, Bach oder Mozart, dann, wenn ich ganz allein bin im oberen Gang vor meiner Zelle, überkommt's mich so. Und dann tanze ich allein, bis jemand kommt. Dann verschwinde ich in der Zelle.
Das Gedicht, das Sie uns eben vorgelesen haben, haben Sie ja vor sehr langer Zeit geschrieben. Erinnern Sie sich, wie ist dieses entstanden?
Das war an einem späten Abend, als ich mit einem jungen Buchhändler, Hans-Rudolf Balmer, übers Feld ins Dorf heimging. Mondlicht hinter den Bäumen. Es war still und die Nacht brach rein über die Jurahügel ins Tal. Da überkam es mich und vielleicht anderen Tags oder ich weiß nicht mehr, habe ich es geschrieben.
Wie alt waren Sie denn da?
Vielleicht 20, 21.
Ist der Tanz für Sie so etwas wie Verbindung von Himmel und Erde?
Irgendwie habe ich den Eindruck, das sei zu kosmisch. So erlebe ich es nicht. Es ist einfach ein fast kindliches Dasein. Andere machen es mit Farben, andere mit Stoffen, andere mit Musik. Einfach das sich selber erleben und sagen, das bin ich. Ohne Worte, einfach dem Rhythmus und der Musik zuliebe oder besser gesagt mittels Musik.
Silja Walter, Sie haben sich für diese Sendung sozusagen als Geburtstagswunsch den Choral gewünscht, Jesus, bleibet meine Freude. Das ist eine Musik, die Ihnen besonders am Herzen liegt. Ist das für Sie das intensivste Jesusgebet?
Ich liebe es, nicht unbedingt seinen Text, sondern die Beziehung zu Jesus von Johann Sebastian Bach, die in dieser seiner Musik so unvergleichlich zum Ausdruck kommt. Dieses Gebet lässt sich auch sehr wohl still für sich tanzen.
Wir leben in den 6 Tagen der Woche unter der Tyrannei der Dinge, aber am Sabbat wollen wir teilnehmen an dem, was ewig ist. Dieser Satz, eine Aussage des jüdischen Gelehrten Abraham Joshua Heschel, steht am Anfang ihrer Autobiografie, Silja Walter, die jetzt auf ihren 90. Geburtstag hin erscheint. Ist dieser Satz für Sie so etwas wie ein Lebensmotto?
Es heißt im Grund nicht nur teilnehmen am Ewigen, sondern teilnehmen am Ewigen in der Zeit. Und wenn ich das an den Anfang meiner Biografie schrieb, habe ich eigentlich gesagt, ja, seit 60 Jahren versuche ich im Kloster teilzunehmen am Ewigen. Aber nicht nur am Ewigen. Wie soll man am Ewigen teilnehmen? In der Zeit, hier, im Jetzt. Und aus dem Glauben weiß ich, Gott, Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott, hat es möglich gemacht, dass das Ewige er selber in der Zeit ist, nicht außerhalb. Also in meinem Jetzt, in meinem Alltag, im Alltag eines jeden Menschen, ist das Ewige gleich Christus, Jesus Christus.
Gibt es Momente, in denen Sie das ganz besonders fühlen, das Ewige in der Zeit?
Das ist zunächst die große Erfahrung aus der Liturgie in der Messe. Das ist sicher das, wovon wir alle im Kloster, wovon alle gläubigen Menschen leben, diese Erfahrung. Es ist nicht Wissenschaft, es ist nicht Theologie, es ist das Erfahren, er ist da, jetzt. Und Messe, das große Sakrament, Sakrament heißt ja Mitteilung Gottes in die Zeit hinein, an den Menschen. Also jedes Sakrament, vor allem dann die Eucharistie, vermittelt uns diese Erfahrung, wenn nicht immer im Gefühl oder in der Empfindung, sondern doch immer im Glauben.
Gott und ich, wie geht das? Auf diese saloppe Frage, Silja Walter, haben Sie einmal Ihre ganz persönliche Gottessuche zugespitzt. Ist das heute auch noch Ihre Frage oder haben Sie Gott jetzt gefunden?
Also diese saloppe Frage, wie Sie sagen, ist letztlich die Sinnfrage des Menschen überhaupt. Nicht nur meine Frage. Gott und ich, wie geht das? Vielleicht sagt sich das nicht jeder so, aber im Grunde ist es doch die Frage, wozu bin ich denn? Und was ist denn mit Gott in meinem Tag, in meiner Arbeit, in meinen Beziehungen? Die Beziehung zu Gott ist das Brennende. Wenn man es einlässt, dann brennt es, Gott und ich. Man kann das nicht so sehr analysieren und reflektieren. Ich glaube, die Sehnsucht ist das Eigentliche der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Vom Moment an, wo es ihn getroffen hat. Gott kann einem treffen und er trifft einem, wann er will und wen er will. Aber dann beginnt die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem Ganzen, nach dem, was er ist. Was man nicht in der Tasche hat, was man nicht weiß, was man nicht greifen kann. Umso größer ist die Sehnsucht, weil man weiß, er ist doch da.
Silja Walter, als Nonne beten Sie überlieferte Gebete. Was sagen Ihnen als Dichterin diese vorgegebenen Texte, die Sie im Gottesdienst mit Ihren Mitschwestern zusammen beten oder auch vielleicht, die Sie alleine in Ihrer Zelle beten?
Das hat mit Dichten nichts zu tun. Ich bin absolut klar, das ist das Objektive, dass ich als Mensch, als Ordensfrau selbstverständlich mit einem ganz anderen Bewusstsein vollziehe, als gläubige Frau, als Christin. Und zwar mit allen anderen. Ich mache nicht den Anspruch, dass das nun für mich literalisch ausgedrückt soll sein und dass das rhythmisch falsch ist oder dass diese Texte sich irgendwie längst, die man modernisieren sollte und so fort. Das sind letztlich völlig unwichtige Dinge. Wie gesagt, mit Dichten hat das Beten nichts zu tun, das liturgische Beten. Es gibt allerdings das private Beten, das Vollziehen der Messgebete als Mensch, als Persönlichkeit. Da habe ich allerdings meine Einwände schon ziemlich deutlich erlebt und geschrieben. Wenn Sie wollen, lese ich Ihnen hier eines dieser Texte, das Gloria aus der Messe, das ich übersetzt habe in meine Sprache, in meine Erfahrung, in meine Sehnsucht. Wie es bei mir herauskam, wenn ich überlegte, was bedeutet dir das Gloria? Ich lese es jetzt da. Aus keine Messgebete ist das. Wir loben dich, wir preisen dich. Ach nein, mein Geliebter, weiß man denn, wie tödlich du bist? Wir sagen dir Dank. Ach nein, mein Geliebter, mein Dunkelgänger, mein ewiger Türsteher, mich packender Netzwerfer. Dank? Schon ja, aber mein Herr, Leute und alles Einlösender, alles ewig ein- und auslösender Gutmacher, wer lobt dich denn wirklich? Man singt doch so vieles. Mein Stummer, mein mich immer umarmender Nichter. Wie ist es denn, toter, tosender, toter Gott, wie ist es denn mit dir und mir, Ozean in meinem windschiefen Zelt? Du allein bist der Heilige. Ich sage nichts, Geliebter. Ich fasse bloß deine Füße im Krokusbeet, in den gelben, ewigen Osterglocken. Denn du allein bist der Herr. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Das war eigentlich eine Antwort von Ihnen auf das offizielle Gloria, das Sie eines Tages fanden. Da gibt es noch was anderes dazu zu sagen.
Nach dem Konzil, als alles deutsch wurde, da war ich eigentlich unglücklich. Denn die lateinische Liturgie, die war mir so, ich verstand ja nicht viel davon. Und es war so feierlich, so fließend. Irgendwie spürte ich, es hatte den Geheimnischarakter in der Sprache. Der Geheimnischarakter der Messe lag darin, abgesehen vom Alter. Und da kam nun die deutschsprachige Messe, die Übersetzung in die Landessprachen. Und da musste man so viel denken, da war alles deutsch. Und da kam der Verstand, das waren vorgegebene Texte irgendeiner zuständigen, qualifizierten Gruppe von Theologen. Und die übersetzten Latein und das war so scharf und irgendwie, nein, konnte da lange, lange nicht mitgehen. Und wenn man mir einen Schott, ein offizielles Gebetbuch unter den Arm schob, dann ließ ich es liegen. Ich konnte einfach noch nicht Deutsch nachbeten. Das ist vielleicht die Ursache, dass ich mich dann absetzte und die Texte selber schrieb, aber so, wie sie mir irgendwie sich öffneten. Wie das Vorgelesene hier, dieses Gloria.
Sie haben zwei Leben, ein öffentliches als Dichterin und eines hinter Klostermauern. Wie erleben Sie diese Spannung zwischen dem öffentlichen Leben über Ihre Literatur, über Ihre Veröffentlichungen und dem stillen Leben hinter Klostermauern?
Mein Leben hier ist so wenig bestimmt von einer Begabung, sagen wir mal künstlerischen Begabung, wie eine andere Schwester mit dem Malen oder der Musik. Wenn es das jetzt ein bisschen spektakulärer ist, weil man das draußen in den Medien schon sagt und so, das geht ja gar nicht herein. Wir lesen ja die Zeitschriften nicht, oder zumindest ich lese sie nicht, wenn da Besprechungen kommen oder anders. Und auch meine Mitschwestern, die sehen das vielleicht schon im Lesezimmer liegen, da sei irgendetwas, als Schwester Hedwig habe ich ein Buch geschrieben. Das gehört einfach zum ganzen Haushalt, dass da wieder etwas ist. Gewiss hat es sicher Spannungen gegeben, wenn ich da im Radio sprach oder so, aber andere haben auch im Radio gesprochen. Und zudem, das war eine Fliege, die verflog, fertig, der Tag ging weiter, es ging wieder um das Ewige in der Zeit. Denn stellen Sie sich vor, wir beten 3 Stunden im Tag die liturgischen Zeiten, haben fast jeden Tag das große Mysterium der Messe. Das andere hat doch kein Gewicht im Vergleich zu dem. Das führt einem so, dass man instinktiv Dinge lässt, die früher normal waren, dass man sich das selber analysiert mit seinem Erfolg. Und das habe ich übrigens in der Biografie auch auseinandergenommen. Die Schwierigkeit, mit dem Erfolg fertig zu werden und dabei gleich arm und klein und so wie die Bergpredigt den Menschen will, so zu werden. Bergpredigt, das ist das Programm Jesu und ist im Grunde das Programm jedes Einzelnen, der Gott sucht.
Ich finde das sehr interessant, was Sie sagen, dass, wenn ich das richtig verstehe, in Ihrem Innern das Klosterleben Priorität hat und nicht Ihre Schriftstellerei und das Dichterinsein. War das äußerlich auch immer so? Also haben Sie zum Beispiel nie auf den Gottesdienst verzichtet oder Gebetszeiten nicht eingehalten, weil Sie zum Beispiel einen Text fertig schreiben mussten, weil irgendwie draußen ein Verlag wartete?
Ich erinnere mich an verschiedene Momente, wo das stattfand, aber nur mit Erlaubnis der Priorin blieb ich weg vom Gottesdienst in dieser Zeit. Ich gehe und frage, Frau Priorin, darf ich noch einen Text fertig machen? Ich kann jetzt nicht in die Vesper kommen, weil nachher kommt jemand und will den Text abholen. Es geht also immer unter Kontrolle bzw. unter dem Gehorsam.
Immer ist wieder Vormittag. Immer müssen wir, Tatthäus, Roswitha und ich, Hand in Hand den kleinen Hügel hinaufmarschieren. Immer muss man, immer, wir drei, immer ist es Zeit, in den Kindergarten zu gehen, zu Schwester Ambrosia. Immer muss man, das hat kein Ende, immer Jäcklein anziehen, Mützchen anziehen. Wenn man Ihre Kindheitserinnerungen liest in Ihrem Buch Der Wolkenbaum, Silja Walzer, dann gewinnt man den Eindruck, Sie seien ein sehr eigenwilliges, neugieriges und nicht unbedingt folgsames Kind gewesen. Stimmt das?
Ich glaube, ich war sehr, wie soll ich sagen, eigenwillig sicher, aber auch immer rechthaberisch. Ich wollte immer Recht haben. Ich war der Papas Liebling und da war ich vielleicht auch etwa böse gegen die anderen oder besser gesagt herrschsüchtig gegen die anderen. Gehorsam, wir hatten eine Kinderfrau, die hat uns immer sehr rasch erwischt, wenn wir nicht gehorcht haben und entsprechend auch behandelt. Das heißt, ich musste ins Bett, wenn ich etwas sagte, was ihr nicht gefiel, was irgendwie gegen ihre Erziehungstechnik oder Methodik verstieß. Meine Großmama hatte eine Landwirtschaft und die Landwirtschaft war verpachtet und wenn der Pächter dann mit seinem Heuwagen heimfuhr, dann kamen wir in den Hof herunter und wollten mit auf den Heuboden. Und das war aber eine schwierige Sache, denn das war eine lange Leiter. Der Wagen wurde ja automatisch heraufgehoben. Mit riesigen Gewichtssteinen wurde der Wagen mit dem Heu gehoben auf die Deltenne oder wie man dem sagt, die Bühne. Und dann saßen wir auf dem Wagen und fuhren auch herauf oder wir stiegen die Leiter hoch. Und zwischen der Leiter und der Bühne, da war ein Abstand. Und wenn man dort runterfiel, kam man auf die Tenne und war tot. Das war sicher. Und dann hat die Anna das entdeckt und sofort Alarm geschlagen. Und wir mussten sofort herunterkommen und ins Wohnzimmer, wo Mama saß und weinte. Sie hatte solche Angst um uns. Da haben wir ihr gesagt, Mama, wir werden nie mehr in alle Ewigkeit her, nie mehr auf den Heuboden gehen. Das hat sie uns dann gütigst abgenommen und dann war es in Ordnung. Auf Ehr und Seligkeit, haben wir gesagt. Auf Ehr und Seligkeit gehen wir nie mehr auf den Heuboden.
Aber trotzdem, Silja Walter, Gehorsam, sagen Sie, hätte in Ihrem Haus, also von Seite der Eltern, keine so große Rolle gespielt. Mehr vom Kindermädchen, das natürlich auch verantwortlich war, dass nichts passierte. Sind Sie im Innersten ein rebellischer Mensch?
Nein, das glaube ich nicht. Man wird schon seine Struktur behalten haben. Ich werde sehr heftig, ich kann ja jetzt auch nicht sein, wenn es mich brennt, schon. Aber rebellisch im Sinne von dauernd oder als Anlage oder so, nein. Aber ich kann Gegebenes nicht einfach schlucken. Ich brauche Erklärung, ich brauche Gespräch, um einverstanden sein zu können. Das ist, was ich vielleicht manchmal zu rabiat verlange oder zu rabiat zum Ausdruck bringe. Und damit ist auch schon etwas Rebellisches dabei. Je tiefer du mich in den Gebetsurwäldern am großen Schweigestrom verschwinden siehst, umso fragloser gehe ich mit dir zusammen essen, kämpfen, tanzen und sterben.
Dieses Gedicht, Silja Walter, ist ihrem Bruder, ihrem einzigen Bruder, gewidmet, dem 1994 verstorbenen Schriftsteller Otto F. Walter. Vordergründig ging er einen ganz anderen Weg als Sie. Er war politisch sehr engagiert, er war ein Literat der 68er Jahre und ich glaube, er war auch Agnostiker. Aber aus diesem Gedicht hört man eine große Nähe und Liebe zu Ihrem Bruder, zu Otto. Was verband Sie und was trennte Sie von Ihrem Bruder?
Wir haben als Erbe unseres Vaters beide den Hang, unsere Überzeugung oder besser unser Bekenntnis offen oder auch öffentlich zu leben und erklären versucht. Das hat sich bei meinem Bruder vor allem abgebildet, beziehungsweise da kommt es her für ihn. Und irgendwie ist es bei mir so, dass auch ich mein Bekenntnis, meine Überzeugung von Glaubensüberzeugung, aber auch Glaubenserfahrung, dass ich das heftig verteidigen werde oder tue, wenn man es in Frage stellt. Wenn man überhaupt etwas, das mich brennt, im Geistlichen oder überhaupt im Menschlichen, auch in Bezug auf Menschenwürde, so wie Otto ja auf Menschenwürde gekämpft hat, so versuche ich es eigentlich vom Glauben her als Christin zu tun, eigentlich weniger, ich möchte fast sagen, weniger bewusst als spontan. Insofern sind wir ähnlich und vielleicht auch die Begabung ist noch da.
Ich zitiere, und Himmel und Welt sind als Ganzes gedacht, mein Bruder. Sie haben ja ein Büchlein geschrieben mit neuen Gedichten für meinen Bruder. Kommen denn Himmel und Welt zusammen ohne Politik? Sie sind oder waren ja kein politischer Mensch im engeren Sinne.
Himmel und Welt zusammen, die sind schon ein Ganzes, die sind schon zusammengekommen. Das Ewige ist schon in der Zeit. Im Menschen auch, der glaubt, da ist Himmel und Welt schon zusammengekommen. Nicht nur die Welt ist da, sondern beides seit Jesus Christus. Denn er ist Gott, ewig und Mensch wie wir, Zeit. Diese Einheit kann die Politik nicht irgendwie erhöhen oder sie kann dazu die Voraussetzungen schaffen, dass sich dieses Ewige, das heißt die Liebe Gottes, ausbreiten kann und leben kann. Aber sie ist nicht der Motor oder die Institution, die Himmel und Welt zusammenbringt. Diese Einheit, die einfach niemand aufhalten kann, durch alle Höllen hindurch nicht.
Vor 10 Jahren, mit 80, sagten Sie in einer Radiosendung, man denkt jeden Tag, jetzt fange ich an. Was fängt Silja Walde denn jetzt mit 90 an?
Anfang. Ich glaube, vor Gott ist man immer am Anfang. Auf jeden Fall erlebe ich das jetzt. Ich versuche, wie am Anfang meines Lebens im Pfarr vor 60 Jahren, weiter von Tag zu Tag heraus aus der Tyrannei der Dinge teilzunehmen am Ewigen in der Zeit. Der Zeit, die für mich ja bald zeitlos kommen wird.
Denken Sie jetzt an den Tod?
Ja.
Freuen Sie sich?
Ich warte auf Gott.
Mit seinen Schwingen.
Jakobskampf aus der Bibel. Ich war endlich zu mir selber gekommen, weil ich ausbrach aus der Vergangenheit. Das Ganze hinter mir liegt endgültig hinter mir. Im Neuen liegt das Leben, vorne liegt es. Da rief einer nach mir. Woher? Vom Flüsschen herauf aus der Steppe, und schon war rund um mich her eine Gewalt, die nach mir griff, eine Mächtigkeit sanft und überstark. Ich wollte heraus, lass los, du, schrei ich. Nichts war zu hören als das Wasser im Schilf. Und da hatte es mich in sich geholt, was sag ich, gerissen in ein Nichts hinein, mächtig, unaussprechlich und süß. Ich war aber nicht nichts, ich war auch einer, das wusste ich wohl, und ich empfand mit einem Mal solch eine Kraft, aus seinem Griff nach mir solch eine Kraft, mich überkam Glut, und ich sprang hinein in das Fremde, den Fremden solch eine Lust zu sein, zu kämpfen, ihn zu bezwingen. »Lass mich los«, bat er auf einmal und begann, meinen Fäusten zu entrinnen wie Rauch. Doch ich ließ ihn nicht gehen, in Ewigkeit lass ich ihn nicht. Er segne mich denn. Das tat er dann. Über den Fluss gesetzt bin ich jetzt, aus dem Alten ins Neue hinein. Umkehren geht nicht, ausgeschlossen. Das Ewige ist jetzt, ich lebe. Und ein Feuer zu innerst und Frieden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.